Welcome back to the next episode.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von WhatsApp Prof. Hallo Walter.
Hallo. Das Jahr 2020 ist zu Ende.
Ja. Was war das für ein Jahr?
Ja, ein sehr bemerkenswertes Jahr.
Fangen wir gleich mit einem Gebet an. Unser himmlischer Vater, danke, dass du uns wieder zusammengebracht hast. Danke für deine Bewahrung in diesem Jahr und danke auch für das Vorrecht, diese Gespräche führen zu können. Wir bitten dich, sie wieder zu segnen und wie immer um die Einsicht, die nur der Heilige Geist geben kann. In Jesu Namen. Amen.
Nun Martin, wir haben schon lange angedroht, über den Himmel zu sprechen. Schon von der ersten Folge an.
Ja.
Irgendwann werden wir dazu kommen.
Das sagten wir jedes Mal.
Ja, weil es Teil des Buches Offenbarung ist und natürlich auch an vielen anderen Stellen in der Bibel steht. Aber wir hatten dieses Jahr so viele schlechte Nachrichten, was andererseits wieder spannend ist und richtig interpretiert eigentlich keine schlechten Nachrichten, sondern eine gute Nachricht ist. Denn es bedeutet, dass wir zu einem Höhepunkt kommen.
Ja, darauf steuern wir zu.
Und jetzt sind wir endlich an dem Punkt angelangt, wo wir über den Himmel sprechen können. Doch bevor wir in den Himmel kommen, werden wir noch ein- oder zweimal durchgeschüttelt. Wir haben diese Folge Der Himmel ist real genannt. Denn da draußen gibt es so viele Theorien, in denen die Geschichten zu Allegorien gemacht oder vergeistigt werden. Dann ist nichts Realität, sondern alles geisterhaft. Und nichts bleibt übrig, was man wirklich berühren kann.
Tangibly. Touch.
Das Buch Hebräer sagt uns in Kapitel 11, dass der Glaube eine feste Zuversicht auf das ist, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht.
Die man nicht sieht.
Ja, es ist berührbar. Es ist greifbar, was man jetzt hofft. Und eine Tatsache, die man zuvor nicht gesehen hat. Springen wir also gleich mitten hinein in das Thema und beginnen mit Johannes Kapitel 14. Denn Johannes 14, Abvers 1, war für mich schon immer eine Mini-Zusammenfassung der ganzen Bibel.
Ja, es ist eine so schöne Stelle.
Ein wunderschöner Vers, nicht wahr? In diesem Vers steckt so viel Lehre. Wenn Menschen das nur glauben und es nicht einfach vergeistigt abtun würden, wären sie nicht so durcheinander. Du hast uns in deiner Lebensgeschichte erzählt, dass diese Stelle eine große Wirkung auf dich hatte.
Das hatte eine unglaubliche Wirkung auf mich.
Denn das löste deine Probleme mit dem Todesschlaf und all diese Fragen. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Da kommt es darauf an, welche englische Übersetzung man hat. Die King James gibt uns Herrenhäuser, andere Häuser, einige nur Zimmer und andere nur etwas Platz. Bleiben wir bei dem hier. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr und ihr kennt den Weg. Wir kennen den Weg, denn er sagte, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir müssen an ihn glauben. Er sagte, dass er wiederkommen würde, also wird er auch wiederkommen. Also sollen wir ihm glauben. Er sagte, er wird uns eine Stätte bereiten, eine reale Stätte. Und er wird wiederkommen, damit wir leben können, wo er auch ist. Und er fuhr auch nicht als Geist in den Himmel auf, denn der Engel sagte, derselbe Jesus, der gerade das von eurem Hand bereitete Essen gegessen hatte, derselbe Jesus wird auch auf die gleiche Art wiederkommen.
Auf die gleiche Art, wie er hinaufgefahren ist, so wird er wiederkommen.
Also keinerlei Vergeistigung wie bei den Spiritisten, wie Blavatsky es jeden Glauben machen möchte, dass nämlich ein neues Zeitalter eingeläutet würde, ein spirituelles Zeitalter. Es gibt keinen wirklichen Christus, er war nur überschattet. All dieser Unsinn. Das hier ist eine buchstäbliche Erklärung.
Keine Veränderung in deinem Verstand von 3D hin zu 5D.
Nichts davon. Das ist eine reale Welt.
Now the new heaven and
der neue Himmel und die neue Erde. Offenbarung 21, Vers 1 sagt, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Die Ozeane kamen natürlich nach der Flut. Vorher hat es keinen Ozean gegeben, nur riesige Binnenseen und Flüsse. Aber es muss sehr schön gewesen sein. Die Ozeane trennen Menschen. Es wird keine Trennung mehr geben. Sogar wenn man es in einem prophetischen Sinn nimmt. Die Wasser sind Völker.
Ja, Nationen.
Wir werden eins sein.
Keine verschiedenen Nationen mehr.
Man wird immer noch seine Identität haben, aber man wird nicht in irgendwelche Blöcke getrennt sein. Man muss keine Grenzen mehr überqueren. Hier ist eine Aussage vom Geist der Weissagung. Christus wird bald kommen. In einer Gemeinde wird ein Reinigungsprozess, eine Aussonderung stattfinden, denn unter uns sind Sünder, die weder die Wahrheit lieben noch Gott ehren. Wir befinden uns in einer Zeit der Sichtung, wo alles, was gesichtet werden kann, gesichtet wird. Vor Gott wird es keine Entschuldigung für jene geben, die zwar die Wahrheit kennen, aber seine Gebote nicht in Wort und Tat befolgen. Christus kommt bald, Seite 124. Und das stimmt natürlich, denn die Bibel sagt, dass es ein Gericht geben wird. Also muss eine Arbeit getan werden. Eine Charakterveränderung. Und die Kirche darf jetzt nicht nach den Menschen beurteilt werden, die sich in der Kirche befinden. Denn wörtlich sagt sie, dass böse Menschen in der Kirche sind.
Wir haben das schon so oft gesagt.
Genau. Also müssen wir darauf sehen, was gelehrt wird.
Ja.
Und nicht so sehr auf Individuen. Und sogar die besten Männer und Frauen haben schlechte Tage. Wir müssen uns gegenseitig vergeben, bis die Gnadenzeit aufhört. 7 mal 70 mal. Jakobus ermahnte uns in Kapitel 5, so wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. Die Kirche macht also einen Prozess durch. Es gab einen Frühregen, als die Kirche gegründet wurde, und es wird einen Spätregen geben, wenn die letzte Botschaft an die Welt geht. Wir müssen geduldig sein. Stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht verurteilt werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nun, dieses ganze Jahr hindurch haben wir über die Zeichen der Zeit gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass die Nationen zornig sind. Wir haben über die Gesetze gesprochen, die die Individualität unterdrückt, die die Existenz bedrohen.
Ja, die Freiheit beschneiden, all das.
Aber das sind Zeichen dafür, dass wir wirklich an unseren Herzen arbeiten sollten.
Stimmt, dieser Vers 9, seufzt nicht gegeneinander, Brüder.
Ja.
Ich denke, je näher wir dem Ende kommen, desto vordringlicher wird es, das zu tun, weil es ja immer schlimmer wird. Spannung und Reibung werden immer heftiger.
Und es wird eine gewaltige Sichtung geben. Man kann es jetzt schon sehen. Es gibt sogar innerhalb der Kirche Menschen, die sich wegen Lehrfragen in den Haaren liegen. Sie sind wegen dieser Dinge sehr streitbar. Und es wird einen letzten Aufruf an die Menschen geben. Gott hat sein Volk berufen, der Welt die Botschaft von Christi baldiger Wiederkunft zu geben. Wir sollten Menschen den letzten Ruf zum Evangeliumsfest geben, die letzte Einladung zum Hochzeitsmahl des Lammes. Tausende von Orten, die sich noch nicht gehört haben, sollen sie noch hören. Da spielt dann das Internet herein, nicht wahr? Es erreicht wirklich Orte, die von nichts anderem erreicht werden können.
Internet und Handys.
Ja. Viele, die diese Botschaft noch nicht weitergegeben haben, sollen sie noch verkünden. Wieder appelliere ich an unsere jungen Männer. Hat Gott dich nicht dazu berufen, diese Botschaft erschallen zu lassen? Wir reden hier über Realität, keine spirituelle Verschiebung der Dimensionen und Zeit. Das ist eine reale Welt. Und wir werden ermahnt, darüber zu reden, darum zu beten und es zu glauben. Der Herr kommt bald. Sprich darüber, bete darum und glaubt es. Mach es zu einem Teil deines Lebens. Du wirst dich mit einem zweifelnden und widerstrebenden Geist auseinandersetzen müssen. Aber dieser wird vom festen und beständigen Gottvertrauen weichen. Wenn Ratlosigkeit oder Hindernisse auftauchen, erhebe die Seele in Dankesliedern zu Gott. Lege die christliche Waffenrüstung an und stelle sicher, dass deine Füße gestiefelt sind mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Verkündige die Wahrheit und Freimut mit Leidenschaft. Denke daran, dass der Herr Mitleid auf dieses Feld sieht und dessen Armut und Not kennt. Die Anstrengungen, die du unternimmst, werden sich nicht als Misserfolg herausstellen. Wir müssen den Menschen sagen, dass das, woran wir glauben, Realität ist. Das hat Substanz. Das ist kein Hirngespinst oder Luftschloss.
Das sagt uns auch, an der Hoffnung festzuhalten.
Ja.
Und auch den Glauben zu bewahren.
Ganz genau.
Gib nicht auf. Besonders in unseren Tagen, da wird man entmutigt, wenn man jemanden die gute Nachricht weitergibt.
Ja, denn es gibt so viel Widerstand. Wir sollten bei den Gedanken an die baldige Wiederkunft Christi mit Freude erfüllt sein. Jenen, die sein Erscheinen lieben, wird er ohne Sünde zur Erlösung kommen. Also musst du sein Erscheinen lieben. Nun, da wird ein Bibelvers zitiert. Du musst sein Erscheinen lieben. Die Menschen sagen immer, ich bin noch nicht bereit. Ich will noch nicht, dass er kommt. Du wirst nie bereit sein. Nie.
Wenn du nicht anfängst, ihn zu erwarten, wann willst du dann damit anfangen?
Stimmt. Welche Generation wird endlich sagen, okay, wir sind bereit?
Stimmt, wir erwarten ihn.
Das wird nie passieren. Aber wenn unser Denken mit irdischen Dingen gefüllt ist, können wir sein Erscheinen nicht freudig erwarten. Nun, die Welt hilft uns dabei wirklich, denn sie nehmen uns alle Freude daran weg, auf diesem Planet zu sein. Sodass die Leute wieder anfangen, über den Himmel nachzudenken. Der wunderbare Tag des Sieges. Wir dürfen das nicht vergessen. Jetzt steht die Gemeinde noch mitten im Kampf. Heute werden wir noch mit einer Welt konfrontiert, die im Dunkeln liegt und sich fast völlig dem Götzendienst ergeben hat. Aber der Tag wird kommen, an dem die Schlacht geschlagen und der Sieg errungen ist. Der Wille Gottes soll auf Erden geschehen, wie er im Himmel geschieht. Dieser Himmel, von dem wir hier lesen, muss ein realer Ort sein. Denn auch die Erde ist ein realer Ort.
Man kann es nicht mit der Erde vergleichen und gleichzeitig von einer buchstäblichen Erde zu einem geistigen Himmel gehen.
Ganz genau. Alle werden eine glückliche, vereinte Familie sein, bekleidet mit dem Gewand des Lobpreises und der Danksagung, dem Kleid der Gerechtigkeit Christi. Die ganze Natur in ihrer unvergleichten Schönheit wird Gott lobpreisen und Anbetung darbringen. Die Welt wird in das Licht des Himmels getaucht werden. Das Licht des Mondes wird wie das Licht der Sonne sein und das Licht der Sonne wird 7-mal heller sein als jetzt. Die Jahre werden in Fröhlichkeit vorbeiziehen und über dieser Szene werden die Morgensterne gemeinsam singen und die Kinder Gottes werden vor Freude jubeln, wenn Gott und Jesus gemeinsam verkündigen werden, es wird nun keine Sünde mehr geben und auch der Tod wird nicht mehr sein. Das sind buchstäbliche Verheißungen. Wenn du an eine Reinkarnation glaubst, glaubst du an einen ewigen Tod. Doch die Bibel sagt, so gewiss es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht.
Ja, du bist zwar unsterblich, aber unsterblich in der Hölle.
Ganz genau.
Das ergibt keinen Sinn.
Nein, gar nicht. Das ist diese eine Lehre. Die andere ist dieses ständige Wiederkommen und dieser beständige Kampf gegen dein anderes Ich.
In diesem Zitat erwähnt sie, dass der Mond so hell wie die Sonne scheinen wird und die Sonne 7-mal heller. Aber es gibt auch diese Stelle in Offenbarung, in der es heißt, dass man der Sonne nicht bedarf.
Ja, offensichtlich wird in der Stadt Christus selbst das Licht sein. Er überstrahlt die Sonne. Man braucht also in der Stadt die Sonne nicht. Das bedeutet jetzt nicht, dass sie nicht da sein wird. Sie wird im Rest der Welt noch da sein. Aber dort wird sie 7-mal heller sein. Und der Mond wird wie die Sonne sein. Das heißt doch, was wir heute als Licht betrachten, ist nach himmlischem Verständnis Dunkelheit.
Ja.
Unsere Augen müssen neu aufgebaut oder neu geschaffen werden, um das auszuhalten. Wir werden später noch dazu kommen.
Das heißt, dass es im Endeffekt keine Dunkelheit mehr geben wird, wenn der Mond wie die Sonne ist.
Ganz genau. Epheser 3, Vers 7. Dessen Diener ich geworden bin, gemäß der Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben ist nach der Wirkung seiner Kraft. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Im Grunde ist das unser aller Pflicht. Wir sind alle Sünder. Und doch hat er die gefallene Menschheit gewählt, seine Herrlichkeit zu verkünden und alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von der Ewigkeit her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus, damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde. Da haben wir diesen Konflikt zwischen den Lehren der Dämonen und der Lehre Gottes. Die Kirche wurde die Lehre Gottes gegeben und der Teufel ist damit beschäftigt, die Lehren der Dämonen zu predigen. Und die Menschen müssen sich zwischen beiden entscheiden. Nach dem Vorsatz der Ewigkeiten, den er gefasst hat in Jesus Christus, unserem Herrn, indem wir die Freimütigkeit und den Zugang haben, in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Darum bitte ich, dass ihr nicht mutlos werdet wegen meiner Bedrängnisse um euretwillen, die euch eine Ehre sind. Schauen wir also nicht auf Einzelpersonen und sagen, nun, wenn der so viel durchmachen muss, was für ein Gott dient er dann? Oder wie die Leute immer sagen, wo war denn Gott da? Schon die Tatsache, dass es so ein Durcheinander gibt, sagt doch, dass Gott am Wirken ist, oder nicht?
Und es zeigt auch, dass man sich auf ihn verlassen kann, denn er sagte, es wird so sein.
Ganz genau. Bevor also dieses letzte Ereignis stattfinden wird, wird diese Botschaft noch hinausgehen und es wird diesen Kontrast zwischen Licht und Finsternis geben. Und es wird eine letzte große Trübsal und Plagen geben. Damit beschäftigen wir uns nicht zu genau, aber wir werden dazu Offenbarung Kapitel 15 lesen. Und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, groß und wunderbar. Sieben Engel, welche die sieben letzten Plagen hatten, denn mit ihnen ist der Zorn Gottes vollendet. Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermischt, und die, welches als Überwinder hervorgegangen waren, über das Tier und über sein Bild und über sein Mahlzeichen, über die Zahl seines Namens, standen an dem gläsernen Meer und hatten Harfen Gottes. Und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes und sprechen, groß und wunderbar sind deine Werke, o Herr, Gott, du Allmächtiger. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Heiligen. Wer sollte dich nicht fürchten, o Herr, und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Also, nach den Plagen wird es die Auferstehung der gerechten Toten geben. Die Gerechten, die noch leben, werden in einem Augenblick verwandelt werden. Sie werden dem Herrn in der Luft treten und sie werden auf diesem gläsernen Meer stehen. Sie werden das Lied des Moses singen, das ein Lied über die buchstäbliche Befreiung aus der Knechtschaft war. Und sie werden das Lied des Lammes singen, das auch ein Lied der Befreiung ist, und zwar von Sünde. Sie haben die Gerechtigkeit wieder, das alles steckt darin. Es gibt die Befreiung aus der buchstäblichen Knechtschaft und das geistliche Freiwerden aus der Knechtschaft der Sünde. Sie singen also beide Lieder. Das ist doch wunderschön. Und der Herr wird der Richter sein. Und nach diesem sah ich, und siehe, der Tempel des Zeltes des Zeugnisses im Himmel wurde geöffnet. Man sieht also tatsächlich das Gesetz Gottes, das der Standard des Gerichts ist. Und die sieben Engel, welche die sieben Plagen hatten, kamen hervor aus dem Tempel, bekleidet mit reinem und glänzenden Leinen und um die Brust gegürtet mit goldenen Gürteln. Und eines der vier lebendigen Wesen gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen voll von der Zornglut Gottes, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und der Tempel wurde erfüllt mit Rauch von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Kraft. Das ist ein sehr wichtiger Satz. Und niemand konnte in den Tempel hineingehen, bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet waren. In der Welt herrscht ja diese Theologie vor, dass man gleich nach dem Tod in den Himmel kommt.
Ja.
Gleich im ersten Vers haben wir gesehen, dass wir gehen werden, wenn er wiederkommt, nicht wahr?
Ja.
Das hattest du damals auch entdeckt.
Ja, ich werde kommen und euch holen, damit ihr seid,
wo ich bin, genau. Auch hier wird es wiederholt, dass niemand in den Himmel kommt, bis die sieben letzten Plagen gefallen sind. So wie das buchstäbliche Israel hier auf der Erde war und diese Erfahrung hier durchmachen musste. Es ist so interessant, weil es in Ägypten ja 10 Plagen gab, nicht wahr? Die ersten drei betrafen sowohl die Ägypter wie auch die Israeliten, aber 7 trafen nur die Ägypter. Hier haben wir nur 7. Das ist in Wirklichkeit ein Versprechen, dass nämlich Gottes Volk von den Plagen nicht getroffen wird, sondern nur die Gottlosen. Aber sie werden es hier miterleben. Niemand tritt ein, bevor die Plagen nicht gefallen sind. Es ist der genaue Antitypus auf das, was mit Israel bei der buchstäblichen Befreiung geschah.
Das hier macht auch die Theologie von der heimlichen Entrückung null und nichtig.
Ganz genau. Diese vorherige Entrückung und dann eine Bekehrung hier auf der Erde, das findet so nicht statt.
Nein, keiner betritt den Tempel.
Das passiert also nicht. Epheser Kapitel 2, Abvers 4. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Lieben willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit aufgeweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Jesus Christus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweist, in Christus Jesu. Das ist ein sehr interessanter Vers. Wenn man sich bekehrt, hat man schon Anteil am Himmel. Und zwar durch seinen Glauben an Jesus Christus und durch seinen Glauben an das, was kommen wird. Aber dann muss der Glaube auf die Tatsache treffen. Das ist die Definition. Wenn es immer Glaube bleibt, hat man eine geistige Welt. Genauer eine vergeistigte Welt. Wogegen es hier heißt, dass er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweist in Jesus Christus. Kapitel 3, Vers 10 sagt, damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben wird. Also gibt es eine Zukunft, die wir freudig erwarten dürfen. Aber jetzt sind wir in der Phase der Verkündigung. Wir sind noch nicht in der Phase, in der wir das leibhaftig erfahren werden.
Diese Erfahrung fängt jetzt an.
Ganz genau. In deinen Gedanken kannst du sogar, wenn das Chaos um dich tobt, an himmlischen Orten sein.
Deswegen ist es auch so wichtig, dass man versteht, dass der persönliche Weg zum Himmel hier anfängt.
Richtig.
Es geschieht nicht durch eine plötzliche Verwandlung. Jetzt bin ich bereit und jetzt werde ich den Himmel genießen.
Ganz genau.
Wenn man mit dem Himmel nicht schon hier anfängt, seine Gedanken daran ausrichtet, ja sein ganzes Leben und so weiter, an der Art von Leben, die es im Himmel geben wird, wird die Kluft zu groß sein, um hinzukommen.
Genau. Wir sind immer noch inmitten der Schatten und dem Getümmel irdischer Aktivitäten. Lasst uns äußerst ernstlich an das gesegnete Jenseits denken. Lasst unseren Glauben durch jede verdunkelte Wolke dringen und jenen sehen, der für die Sünden der Welt starb. Er hat allen, die ihn annehmen und an ihn glauben, die Tore des Paradieses geöffnet. Ist das nicht wunderschön?
Ja, wunderschön.
Ihnen gibt er die Kraft, Söhne und Töchter Gottes zu werden. Lasst Kummer und Bedrängnis, die uns so schwer schmerzen, lehrreiche Lektionen werden, die uns anleiten, vorwärts hin zum Ziel des Preises unserer hohen Berufung in Christus zu drängen. Lasst uns durch den Gedanken ermutigt werden, dass der Herr bald kommt. Lass diese Hoffnung unser Herz erfreuen, Dennoch eine kleine, ganz kleine Weile, dann wird der kommen, der kommen soll und wird nicht auf sich warten lassen. Hebräer 10, Vers 37. Glückselig sind jene Knechte, welche ihr Herr, wenn er kommt, immer noch wach finden wird. Die Einstellung müssen wir jetzt haben. Umso schlimmer es wird, umso mehr sollte sich unser Denken auf dieses Thema konzentrieren.
Ganz genau. Lasst es lehrreiche Lektion sein.
Genau. Lasst es lehrreiche Lektionen sein. Das ist nicht nur ein Mechanismus, um es zu ertragen. Auch das ist Realität.
Genau.
Es ist etwas, worauf man sich freuen kann. Wenn man einmal durch diese Wüste hindurch ist, liegt auf der anderen Seite die Oase.
Also mir geht es so, wenn ich etwas habe, worauf ich mich freuen kann, kann ich viel leichter mit gegenwärtigen, widrigen Umständen fertig werden.
Ganz genau.
Wenn man seinen Urlaub am Jahresende vor Augen hat, dann erträgt man die letzten beiden Monate davor auch noch.
Weil du etwas hast, um dich darauf zu freuen.
Ja, weil man sich darauf freut. So sollte man es auch mit dem Himmel machen.
Ja, wir sind auf dem Weg nach Hause. Wir sind auf dem Heimweg. Der uns so sehr liebte, dass er für uns starb, hat für uns eine Stadt gebaut. Eine wirkliche Stadt. Glaubst du das?
Ja.
Du glaubst also wirklich, dass eine reale Stadt wie ein Riesenraumschiff auf diese Erde kommt und hier landen wird? Bist du verrückt? Das sagen die Leute dann, nicht wahr?
Ja, aber was soll's?
Sind bei Gott nicht alle Dinge möglich?
Doch.
Das neue Jerusalem ist unser Ruheort. Es wird keine Traurigkeit in der Stadt Gottes geben. Kein sorgenvolles Wehklagen, kein Klagelied wegen zerstörter Hoffnungen und begrabener Liebsten wird jemals wieder gehört werden. Bald wird das Gewand der Schwierigkeiten gegen das hochzeitliche Gewand getauscht werden. Bald werden wir Augenzeugen der Krönung unseres Königs sein. Ich kann es kaum erwarten, bis der König der Gerechtigkeit kommt. Ganz im Gegensatz zu dem, was die Welt uns gerade präsentiert.
Dann wird ein Führer kommen, der nicht nur verspricht, sondern auch alles genauso einhält.
Deren Leben mit Christus verborgen war, die auf dieser Erde den guten Kampf des Glaubens gekämpft haben, werden in der Herrlichkeit des Erlösers in Gottes Reich strahlen. Es wird nicht mehr lang dauern, bis wir ihn sehen werden, auf den sich unsere Hoffnung auf ewiges Leben konzentrierte. Und in seiner Gegenwart werden alle Trübsal und alles Leid dieses Lebens bedeutungslos sein. So werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Denn noch eine kleine, ganz kleine Weile, dann wird der kommen, der kommen soll, und wird nicht auf sich warten lassen. Blickt auf und lasst euren Glauben beständig zunehmen. Lasst diesen Glauben euer Führer auf dem schmalen Pfad sein, der durch die Tore von Gottes Stadt hindurchführt in das große Jenseitige, in die weite, unbeschränkte, herrliche Zukunft für die Erlösten. So wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihrentwegen, bis sie den Früh- und Spätring empfangen hat. So wartet auch ihr geduldig, stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Jakobus 5, 7 bis 8. Im Grunde ist das eine Zusammenstellung von Bibelversen. Und es ist so schön verknüpft, dass es die Beschreibung einer Realität zeigt, die die Menschen aus den Augen verloren haben.
Genau.
Kennst du diesen Song, Heaven is a Place on Earth? Gott behüte, wenn der Himmel ein Ort auf der Erde wäre. Wenn die Erlösten in der Stadt Gottes willkommen geheißen werden, hallt die Luft wieder vom frohlockenden Jubelruf der Anbetung. Der erste und der zweite Adam stehen kurz vor ihrer Begegnung. Das muss ein besonderer Augenblick sein, nicht wahr? Der Sohn Gottes wartet mit ausgestreckten Armen, um den Vater unseres Geschlechts zu empfangen. Das Wesen, das er schuf, das gegen seinen Schöpfer sündigte und um dessen Sünden willen der Heiland die Zeichen der Kreuzigung trägt. Wenn Adam die Spuren der grausamen Nägel erkennt, fällt er seinem Herrn nicht an die Brust, sondern er wirft sich demütig ihm zu Füßen und ruft, würdig, würdig ist das Lamm, das erwürgt ist. Zärtlich hebt der Heiland ihn auf und bittet ihn, noch einmal seine Heimat in Eden zu schauen, aus der er so lange verbannt gewesen ist.
An allegory?
Ist das eine Allegorie?
Nein.
You believe it?
Glaubst du es?
Ich glaube es. Ich glaube, dass es greifbar und real ist.
Okay.
Und es wird einfach wunderbar sein.
Was sagt uns die Bibel also über den Himmel? Wir müssen wirklich über den Himmel sprechen. Wir haben wieder die Plagen erwähnt.
Leider gibt es immer ein paar Dornen, durch die man durch muss.
Ja, ich weiß auch nicht warum. Als meine Frau ein Kind war, mochte sie kein festes Porridge. So sagten die Eltern, besser ihre Mutter, die beide Atheisten waren, also sie machten sich lustig. Wenn du in den Himmel kommen willst, musst du dich durch eine Mauer aus Porridge durchessen.
Kaltes, festes Porridge.
Um dorthin zu kommen. Der neue Himmel und die neue Erde. Offenbarung 21 ist so ein wunderschönes Kapitel. Wir haben so viel über Offenbarung gesprochen. Wir könnten damit aufhören, oder? Wir könnten auch die gute Nachricht lesen. Wir waren in Offenbarung 13 und Offenbarung 11 und Offenbarung 14, 15, 16 und 17, haben über Plagen und Masken, über Viren, Pandemien und Pandemien und all das gesprochen. Aber das hier ist genauso real wie alles andere.
This is just as real as anything else, right? Correct.
Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Es sieht eine reale Stadt. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Wir werden Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Er wird buchstäblich unter seinem Volk sein, ohne Schleier dazwischen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Kannst du dir so einen Gott vorstellen? Hier auf der Erde heben die Eltern doch ein Kind auf, wenn es hinfällt und sich wehtut. Sie trösten es. Das ist wie das Miniaturformat einer viel größeren Realität. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Das ist keine Allegorie,
die man nicht glauben kann,
sondern das ist Realität. Und es kam zu mir einer der sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, die mit den sieben letzten Plagen gefüllt waren, und redete mit mir und sprach, komm, ich will dir die Frau, die Braut des Lammes zeigen. Hier haben wir einen Kontrast. Das waren die gleichen Engel, die große Zerstörung brachten, und jetzt zeigen sie die Belohnung. Man hat diesen Gegensatz. Und er brachte mich im Geiste auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam. Das spricht hier nicht über ein Jerusalem, das sich irgendwo im Nahen Osten befindet. Denn das ist nicht himmlisch, sondern von hier unten, irdisch.
Nein.
Welche die Herrlichkeit Gottes hat, und ihr Lichtglanz gleicht dem köstlichen Edelstein wie ein kristallheller Jaspis. Dann beschreibt es die Stadt. Sie hat 12 Tore und die Namen der 12 Stämme waren auf ihnen geschrieben. Und sie hat 3 Osttore und 3 im Norden und so weiter. Und die Mauer auf der Stadt hatte 12 Grundsteine, und auf ihnen stehen die Namen der 12 Apostel des Lammes. Das zeigt, wie untrennbar der alte und der neue Bund zusammenhängt, das Alte und das Neue Testament.
Wow.
Die Stadt und die Mauer wurde gemessen, und die Stadt bildete ein Viereck, und ihre Länge ist so groß wie auch ihre Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr auf 12.000 Stadien. Die Länge und die Breite und die Höhe desselben sind gleich. Darüber wird einiges spekuliert. Es ist riesengroß.
Ja,
diese Stadt ist groß genug für die ganze Weltbevölkerung. Das ist eine Riesenstadt. und sie ist unglaublich hoch, hunderte Kilometer hoch. Diese Stadt ist quadratisch angelegt. Und die Seiten der Stadt sind natürlich gleich lang. Aber sie ist auch genauso hoch wie breit. Ist es dann ein Würfel oder eine Pyramide?
Eine Pyramide?
Es könnte schon eine Pyramide sein, denn dann wäre es genauso hoch. Wenn man sich Pyramiden ansieht, liegt ihnen dieses Muster zugrunde. Es gibt einen, der alles nachmacht, der auch glaubt, er ist der Prinz dieser Welt. Und er versucht, Gottes Dinge nachzuahmen. Die Pyramide ist sein Aufbau.
Das ist so okkult. Er hat es total auf seine Seite gezogen.
Ja.
Könnte es auch ein Würfel sein?
Ja, es könnte auch ein Würfel sein, der so hoch ist wie breit. Im Okkulten verwenden sie auch Würfel. Persönlich glaube ich eher, dass es eine Pyramide ist. Aber da bin ich überhaupt nicht dogmatisch. Und er maß ihre Mauer 144 Ellen nach dem Maß eines Menschen, das der Engel hat. Die Mauern sind unglaublich dick. Und der Baustoff ihrer Mauer war Jaspis. Und die Stadt war aus reinem Gold, wie reines Glas. Also ist das Gold so rein, dass man tatsächlich nicht durchsehen kann?
Durchsichtig.
Unvorstellbar. Danach spricht es über die Grundsteine, die mit allerlei Edelsteinen geschmückt sind. Ein Video macht die Runde über die Natur der hier erwähnten Edelsteine. Dabei ist es interessant, dass der Edelstein, der auf der Erde am kostbarsten ist, nicht dabei ist, nämlich der Diamant. Das hat auch mit dem Lichtbrechungsindex zu tun. Diese Edelsteine haben bestimmte Eigenschaften, andere haben andere Eigenschaften. Dazu gibt es viele Geschichten. Aber es ist interessant, dass es hier keine Diamanten gibt. Diamanten sind ja komprimierter Kohlenstoff.
Abfall.
Diamanten bilden sich unter enormem Druck in vulkanischen Schloten. Und im Grunde sind Diamanten ein nachsinnflutliches Phänomen, aus der Katastrophe entstanden. Es ist spannend, dass etwas, das aus einer Katastrophe stammt, auf dieser Welt für das Kostbarste gehalten wird. Doch diese Steine reflektieren das Licht. Sie sind durchscheinend. Die Edelsteine, die dort verwendet werden, sind Jaspis, Saphir, Smaragd und alle anderen, die aufgezählt werden. Die Tore sind aus Perlen. Perlen entstehen auf dieser Erde, wenn ein irritierender Partikel wie ein Sandkorn in die Muschel kommt. Diese bedeckt sie mit Perlmut, um wieder Glätte zu erzeugen. Die Perle symbolisiert also etwas Wunderschönes, das aus Leiden entstanden ist. Der Baustoff der Tore ist ein wunderschönes Symbol für das große, von allen erfahrene Leid. Und einen Tempel sah ich nicht in ihr, denn der Herr Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Wir beten einen realen Gott an. Wir sind nicht an bestimmte Gebäude gebunden, sondern erleben Gott von Angesicht zu Angesicht. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, denn die Herrlichkeit der Herrn erleuchtet sie. Das bedeutet nicht, dass es keine Sonne geben wird.
Wie du vorher sagtest, geht es hier um die Stadt.
Genau. Und die Heidenvölker, die gerettet werden, werden in ihrem Licht wandeln. Und die Könige der Erde werden ihre Herrlichkeit und Ehre in sie bringen. Und ihre Tore sollen niemals geschlossen werden den ganzen Tag, denn dort wird keine Nacht sein. Man hat also freien Zugang. Kein Lockdown. In dieser Stadt gibt es keinen Lockdown. Die Tore sind offen. Wenn du jemanden besuchen willst, kannst du gehen, ohne Maske.
Keine Maske.
Denn du wirst von Angesicht zu Angesicht sehen, nicht von Maske zu Maske. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Völker in sie bringen. Und es wird niemals jemand in sie hineingehen, der verunreinigt, noch jemand, der Gräuel und Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buche des Lebens des Lammes. Um dort zu sein, muss also eine Charakterentwicklung stattfinden. An anderen Stellen der Bibel findet man noch mehr Informationen. Jetzt wollen wir uns ansehen, wie es in der Stadt sein wird. Wir wollen ein bisschen spekulieren. Einige werden sagen, sie haben diesen Hang zur Verschwörung. Sogar wenn es darum geht. Aber das ist okay. Wenn jemand so engstirnig ist, dass er nicht weiterdenken will, so soll er ruhig in seiner Enge bleiben. Solange sie daran Freude haben. Jesaja 11, Vers 6 lautet, da wird der Wolf bei den Lämmlein wohnen. Und der Leopard sich bei den Böcklein niederlegen. Das Kalb, der junge Löwe und das Mastvieh werden beieinander sein und ein kleiner Knabe wird sie treiben. Ich habe vor vielen Jahren einen Vortrag gehalten von Schöpfung zu Wiederherstellung. Darin besprach ich wissenschaftliche Aspekte, was Tiere betrifft, die jetzt Fleischfresser sind. Ursprünglich waren sie wahrscheinlich keine Fleischfresser. Dabei betrachten wir wissenschaftliche Belege dafür und sogar Experimente, die dazu gemacht wurden. Vielleicht kannst du dazu einen Link anfügen.
Ja, ich werde den Link dazu anhängen.
Ja, von der Schöpfung zur Wiederherstellung.
Wenn ich mich noch richtig erinnere, hast du dort auch erwähnt, dass beispielsweise das Erste, was ein Löwe frisst, der Magen ist.
Ja, der ranghohe Löwe bekommt den Magen samt Inhalt.
Das macht ihn schon fast zu
einem Pflanzenfresser.
Ja.
Gewissermaßen, das stimmt. Zwei Dinge sind hier passiert. Ihre Ernährung hat sich verändert und auch ihre Verlangen hat sich verändert. Sie werden sanft und milde. Es gibt keine Aggression mehr, denn sogar ein kleines Kind wird sie treiben. Die Menschheit hat wieder die Verantwortung und die Tiere sind sanft, lieb und verspielt und freundlich. Die Kuh und die Bären werden miteinander weiden und ihre Jungen zusammen lagern. Und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Hier und da scheint in der Welt etwas davon durch. Wenn eine Katze und ein Hund Freunde werden, werden sie unzertrennlich.
Ja.
Und es gibt diese Tierfreundschaften zwischen unterschiedlichen Spezies. Sogar Löwinnen, die kleine Böcklein adoptieren.
Ja.
Da gibt es schon seltsame Geschichten, die uns eine kleine Vorstellung davon vermitteln, wie es anfangs war. Fünkchen in dieser kranken Welt. Der Säugling wird spielen am Schlupfloch der Natter und der Entwöhnte seine Hand nach der Höhle der Otter ausstrecken. Das bedeutet, dass die Schlange nicht mehr giftig sein wird. Sie wird wieder die Schönheit haben, die sie vorher hatte. Man wird nichts Böses tun, noch verderblich handeln auf meinem ganzen heiligen Berg. Denn die Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Welches Verhältnis werden wir also zur Tierwelt haben?
Es wird eng sein.
Unbeschreiblich.
Ja.
In dieser Welt kann man von so einem Verhältnis nur träumen. Wir haben nur winzige Fünkchen einer größeren Realität. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels wie im Rätsel, dann aber werden wir erkennen, wie es wirklich ist.
Ich bin mir sicher, dass wir auch Tiere sehen werden, die jetzt ausgestorben sind.
Natürlich.
Dinosaurier.
Ich kann es nicht abwarten, am Hals eines Brontosaurus hinunterzurutschen. Wir werden etwas zu tun haben. Du wirst ein Haus in der Stadt haben, denn der Herr bereitet eine Stätte vor. Aber wenn die Erde nach den 1000 Jahren neu geschaffen wird, dann wird man Häuser bauen und darin wohnen, Weinberge pflanzen und auch deren Früchte genießen. Das heißt, du wirst ein Stadthaus haben als Wohnort in der Stadt und einen Wohnort auf dem Land. Wie auch immer das aussehen wird, aber sie werden nicht bauen, damit es ein anderer bewohnt. Es wird keine staatlichen Verordnungen geben, die dich enterben.
Keine Strafen, wenn man einen toten Baum entfernt.
Nicht, keine Strafe, wenn man einen toten Baum wegräumt. Das war ein spannender Moment in meinem Leben, als ich eine Strafe bekam, weil ich einen toten Baum weggeräumt hatte. Nicht zu fassen. Und nicht pflanzen, damit es ein anderer ist.
Entschuldige, aber es wird keine toten Bäume geben.
Ja, du hast recht, es wird keine toten Bäume geben, die man wegräumen muss. Und nicht pflanzen, damit es ein anderer ist. Das ist interessant. Das bedeutet, dass Rerum Novarum im Himmel nicht gelten wird. Es wird nur noch Geschichte sein.
Eines wird teilweise stimmen. Es wird keine Grenzen geben.
Das stimmt. Denn gleich dem Alter der Bäume wird das Alter meines Volkes sein und was ihre Hände erarbeitet haben, werden meine Auserwählten auch verbrauchen. Das heißt, dass du die Früchte deiner Arbeit genießen kannst. Aber du bist herzlich willkommen, eine meiner Avocados zu essen, solange du es damit nicht übertreibst. Sie werden sich nicht vergeblich abmühen und nicht in entsetzlicher Angst Kinder gebären, denn sie sind die Nachkommen der Gesegneten des Herrn und ihre Sprösslinge mit ihnen. Das ist Realität. So wird der Himmel sein. Es ist keine geistliche Wolke Nummer 9, auf der man mit seinem Instrument, vielleicht einer Harfe, sitzt. Das Wissen wird im Himmel zunehmen. Alle Schätze des Universums stehen dem Erlösten Gottes zum Studium offen. Ohne der Sterblichkeit zu unterliegen, schwingen sie sich ohne Anstrengungen auf zu Flügen zu weit entfernten Welten. Viele wollen ja Weltraumfahrten zu fremden Welten, nicht wahr?
Ja, ja.
Und hier wird es möglich sein, weit entfernte Welten zu besuchen, andere bewohnte Gegenden, die ebenfalls von Gott geschaffen wurden, zu Welten, die der Anblick des Menschenleides tief bewegte und deren Freudensgesang bei der Nachricht einer erlösten Seele erklang. Mit unaussprechlicher Freude werden die Erdkinder in die Freude und die Weisheit der ungefallenen Geschöpfe eingehen. Sie teilen das Verständnis und den Wissensschatz, der durch die Jahrhunderte voller Nachsinnen über Gottes Schaffenskraft erworben wurde. Es ist interessant, dass die neue Bildung uns sagt, uns nicht so weit auszustrecken. Wir sollten eingeschränkt werden. Das sagt uns aber, dass uns keine Grenzen gesetzt sind. Mit ungetrübter Wahrnehmung bestaunen sie die Herrlichkeit der Schöpfung. Sonnen, Sterne und Systeme, die all in ihrer bestimmten Ordnung um den Thron der Gottheit kreisen. Auf allem vom Kleinsten bis zum Größten steht der Name des Schöpfers und in allem sind die Reichtümer seiner vollmächtigen Kraft dargestellt. Es ist interessant, dass sie den Thron Gottes umkreisen. Im Universum gibt es einen zentralen Punkt. Wir werden kein winziges Fleckchen irgendwo am Ende des riesigen Universums sein. Das wird das Zentrum von allem sein.
Ja.
Es ist interessant, dass die Menschen immer sagen, der Mensch war am Anfang so primitiv und wir sind so fortgeschritten. Einige meinen sogar, ich will nicht in den Himmel, weil dort alles so primitiv sein wird. Wer war denn der Schöpfer von allem?
Jesus Christ, right?
Ja, Jesus Christus. Wir können doch nur nutzen, was schon geschaffen wurde.
Ja.
Wenn es also um uns herum bestimmte Wellenlängen gibt, sei es ultraviolette oder infrarote Strahlung, Röntgenstrahlen oder Mikrowellen oder was für Wellen auch immer, wir können sie uns zunutze machen und Handys entwickeln oder andere Geräte, um diese Wellen aufzunehmen. Doch Gott schuf sie zu einem Zweck. Wir können damit kommunizieren. Wir können mit Hilfe dieser Wellen Informationen und Bilder verschicken. Was wäre aber, wenn du selbst dazu fähig wärst, alle Wellen zu empfangen? Was wäre, Wenn deine Augen nicht nur zur teleskopischer Sicht wie ein Adler befähigt wären, sondern auch zu einer mikroskopischen, so dass du mit Röntgenblick in etwas hineinsehen könntest, um die Mechanismen zu sehen. Wenn du selbst Mikrowellen empfangen könntest, bräuchtest du kein Handy mehr. Wir könnten miteinander kommunizieren. Weiß Gott, was du gerade denkst?
Ja.
Wenn die Engel mit dem Himmel kommunizieren, wissen sie, was du denkst?
Ja.
Sie müssen die Gedanken lesen können. Wir haben schon in einer früheren Folge besprochen, welche Fähigkeiten die wiederhergestellte Menschheit haben wird.
Ja, wir besprachen das in der Folge, als wir zeigten, dass sie das hier auf der Erde schon probieren.
Ja.
Mit eingepflanzten Neuronenverbindungen.
Ganz genau. Sie wollen nahe dorthin kommen, wo wir schon einmal waren. Aber richtig gelingen wird es ihnen doch nicht. Allein die ungenutzte Kapazität, die das Gehirn hat, wenn man sich Pfingsten ansieht, als Menschen die Sprachengabe erhielten, teilweise mehrere Sprachen auf einmal, das war kein mühsames Studium, um die neue Sprache in den Griff zu bekommen, oder? Das kam in einem Augenblick. Ein so effizient arbeitendes Gehirn, das etwas für immer speichern kann, wenn es das nur einmal sieht, das wird unglaublich sein. Stimmt es wirklich, dass die Menschheit so primitiv war und sich langsam zu dem fortentwickelte, was wir heute sind? Oder waren sie in der Vergangenheit extrem brillant und wir haben das alles verloren, bis es irgendwann nicht einmal mehr Räder gab und wir das erst wieder entdecken mussten, um auf den heutigen Stand zu kommen? Sehen wir uns einige Beweise dafür an. Einige unserer Leute werden vielleicht wieder sagen, vielleicht driften sie wieder in die Verschwörungen ab. Wir haben hier eine Website, die eigentlich für Touristen gemacht wurde. Sie sprechen hier über die größten bearbeiteten antiken Megalithen von Baalbek im Libanon. Ich war sogar schon dort und habe mir die Ruinen des Tempels in Baalbek angesehen und die Steinbrüche, wo sie herkamen. Geht man dort herum, sieht man Steine dieser Größe, die aus einem Stein herausgehauen wurden. Den hier haben sie verworfen, weil er fehlerhaft war. Aber andere wurden über viele Meilen hinweg in einem ähnlichen Terrain wie auf dem Bild transportiert und in den Tempel verbaut. Sie bestehen aus Kalkstein. Dieses Gestein entstand nach der Flut. Das stammt also von der nachsintflutlichen Welt. Also ziemlich bald nach der Flut. Menschen fragen sich, aber die müssen doch sehr primitiv gewesen sein. Das waren sie nicht. Sie waren sehr fortgeschritten. Wie entwickelt waren sie und welches Wissen brachten sie mit? Denken wir daran, dass sie diese enorme Kapazität hatten. Sie waren riesig, doppelt so groß wie wir. Mindestens doppelt so groß wie wir, wenn nicht größer. Sie hatten Technologien, von denen wir nur träumen können. Aber in uns steckt diese evolutionäre Vorstellung, dass wir von den Affen herkommen.
Ja, das stimmt.
Höhlenmenschen, die sich gegenseitig mit Keulen die Köpfe einschlugen. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein als das. Wenn wir also über diese zukünftigen Technologien im Himmel sprechen, ist das etwas, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat.
Ja, weil du die Technologie ansprichst. Wir haben heute keine Technologie, um das hier umzusetzen.
Wir können es nicht so heraushauen und wir können es auch nicht transportieren. Wie schaffen diese Leute das? Sie behauten diese riesigen Steine. Das ist eine archäologische Stätte im Libanon. Später bei den Römern wurde es die Sonnenstadt. Hier sieht man einige der riesigen Gebäude. Hier mit ihren ungeheuer großen Steinen in den Fundamenten. Und einige davon wurden sogar auf Ruinen erbaut. Sie sind einfach unglaublich riesig. Schau dir den hier an. Das ist einfach unfassbar. Und man fragt sich, wie konnten sie das mit dieser Präzision behauen? Der war noch nicht abtransportiert, sondern verworfen worden. Dann hat man diesen hier. Schau dir die Größe an. Können wir so etwas heute machen? Die wurden nicht nur so herausgehauen. Sie mussten ja noch von unten bearbeitet werden. Der andere kam gerade aus dem Boden. Man versteht noch, wie sie die Seiten bearbeiten konnten, aber man braucht dafür ganz bestimmte Werkzeuge, damit sie so präzise arbeiten konnten. Könnten sie Laser verwendet haben? Und wie konnten sie die Unterseite herausarbeiten? Wie schafften sie es, das Licht im 90-Grad-Winkel hinunterzuleiten? Diese Technologie haben wir nicht.
Ja.
Es besteht kein Zweifel, dass ihre Technologie einfach unglaublich war. Da sieht man einige dieser Steine. Wir wären gar nicht in der Lage, sie zu transportieren, und man findet sie auf der ganzen Welt, nicht nur in Baalbek. Um das Rätsel von Baalbek noch zu vertiefen, ist die Passgenauigkeit der Steine bemerkenswert. Michael Arloff, der ehemalige Kurator der Ruinen, schrieb einmal über das Trilithon: Trotz ihrer immensen Größe sind sie so akkurat aufeinandergesetzt und so sorgfältig miteinander verbunden, dass es fast unmöglich ist, auch nur eine Nadel zwischen ihnen durchzustecken. Keine Beschreibung wird dem verwirrenden und verblüffenden Eindruck gerecht, den diese ungeheuer großen Blöcke auf den Betrachter machen. Wir haben diese Technologien heute nicht.
Nein.
Es gibt noch andere interessante Dinge. Und hier ist eins davon. Forscher finden den Beweis für einen schon sehr viele Jahre zurückliegenden Atomkrieg. Hatten unsere Altvorderen richtungsweisende Innovationen, die den heutigen atomaren Fähigkeiten entsprechen? Es gibt einen Beweis aus Überresten in Indien, die diese Annahmen untermauern. Dazu kommen altertümliche Fantasien, die Szenen beschreiben, die unserem modernen Verständnis eines nuklearen Schlagabtausches entsprechen. Uralte Schriftarten enthalten offenbar etwas, was als präzises Porträt von Atomexplosionen entziffert werden kann, die praktisch identisch mit denen von Nagasaki aus dem Zweiten Weltkrieg sind. Nimmt man nur das unvergleichliche Sanskrit-Epos aus Indien namens Mahabharata. Es erzählt von Schicksal und Vernichtung mit Einführung, die offenbar präzise die Auswirkungen und Nachwirkungen eines Atomkriegs beschreiben. Es gibt Webseiten, die über einen weltweiten Krieg sprechen. Wie lange ist das her? Einige Webseiten sagen natürlich, aber 100.000 oder sogar Millionen Jahre. Wir müssen nicht über Millionen oder aber 100.000 Jahre spekulieren. Wenn man von einem Paar in Eden ausgeht und aktuelle Wachstumsraten zugrunde legt, die auch Tod, Kriege, Hungersnöte und dergleichen berücksichtigen, wie lange bräuchte dieses eine Paar, um die heutige Bevölkerungszahl von 7 Milliarden zu erreichen?
Etwa 1.000.
So 1.200 Jahre müssten genügen, wenn man ein exponentielles Wachstum annimmt. Wenn man wie in den Tagen Noahs mit drei Paaren anfängt, wäre der Zeitraum natürlich viel kürzer. Man käme schon in 400-500 Jahren dahin. Wenn man schon so viel Bevölkerung hätte und die Zeit nach Noah dazu rechnet, als Nimrod seine Städte und den Turm von Babel baute und die Nationen sich trennten, muss dieser brillante strategische Schachzug Gottes den Feind sehr aufgeregt haben, einfach die Sprachen zu verwirren und die Nationen zu trennen. Seit damals versucht er, sie wieder zu vereinen.
Ja, diese Einheit.
Deswegen hat er heute eine Organisation, die die Vereinigten Nationen heißt.
Genau.
Aber Gott hielt sie getrennt, damit wir unsere Abhängigkeit von ihm nicht vergessen würden. Denn wenn man fortwährend Konflikte hat und aufpassen muss, dann macht das von Gott abhängig, nicht wahr? Gab es vielleicht sogar Atomkriege, die versuchten, sie wieder zusammenzubringen? Hatten sie diese Technologie? Es sieht wohl so aus. Offensichtlich liegen Städte begraben, die bis heute radioaktiv sind, wie behauptet wird. Aber wie dem auch sei, hier haben wir einen Artikel, der über diese Dinge spricht. Dann bringen sie die Beweise dafür. Einige dieser Städte, die aufgegeben wurden, weisen diese großen Granitblöcke auf, die verglast wurden. Sie wurden in Glas verwandelt. Dabei ist Hitze im Spiel, unglaubliche Hitze, wie man sie bei einer atomaren Explosion erwarten würde. Vielleicht waren sie nicht so dumm, wie wir denken. Vielleicht in der schweren Zeit nach einem so katastrophalen Ereignis, und wir haben ja all diese Einschlagskrater, die von einem Atomschlag stammen könnten, vielleicht ist die Menschheit danach zurückgeworfen worden, in diese primitive Phase, und musste wieder anfangen aufzubauen. Viele Menschen wurden isoliert und das Wissen verlor sich mehr und mehr. Aber wenn man sie in eine Gesellschaft mit Wissen integriert, sind sie sehr schnell fähig, genauso rasch zu lernen wie jeder andere. Hier ist etwas, das auch sehr interessant ist. Über Out-of-Place-Parts, die es nicht geben dürfte, auch OO-Parts genannt. Out-of-Place-Kunstwerke lassen vermuten, dass prähistorische Hightech-Zivilisationen existieren. Sie verstehen es nicht.
Ja, weil ihr Denken nicht so geeicht ist.
Man ist so indoktriniert, die Vorstellung von primitiv zu fortschrittlich ist so hartnäckig, während man in Wirklichkeit von hochentwickelt zurückging zum Primitiven und dann wieder zum Fortschritt. So geschah es. Auf dieser Webseite besprechen sie einige dieser Dinge. Sehen wir uns einige davon an. Hier steht, nach der landläufigen Vorstellungen von Geschichte wandelte der Mensch in seiner gegenwärtigen Form erst seit etwa 200.000 Jahren auf der Erde. Wir gehen nicht nach ihren Zahlen, nicht wahr? Fortschrittliche Zivilisationen erschienen vor einigen tausend Jahren. Doch viele mechanische Erfindungen, die wir aus moderner Zeit kennen, begannen sich vor ein paar hundert Jahren, um die Zeit der industriellen Revolution zu entwickeln. Out-of-Place-Kunstwerke oder OO-Parts ist ein Begriff, den man auf Dutzende prähistorische Objekte anwendet, die an verschiedenen Orten der Welt gefunden wurden, die anscheinend einen Grad technologischer Entwicklung vorweisen, die nicht zu der Zeit passen, in der sie gemacht wurden. Geräte wie Batterien. Wir verstehen nicht einmal die Technologie dahinter. Röhrensysteme. Alles Mögliche wurde gefunden. Metalle, die einen Reinheitsgrad besitzen, den wir heutzutage in unseren Schmelzöfen nicht produzieren können. Woher kommen diese Dinge? Scrollen wir etwas weiter. Da findet man Tongefäße, Darstellungen einer Art Glühbirne, Wale an Orten, wo sie nicht sein sollten. Stätten von Atomreaktoren. Sie fanden gereinigtes Uran, das nur durch eine Hochtechnologie entstanden sein konnte. Hatten sie Atomreaktoren, was Menschen davon halten, über diese Probleme. Ob man jetzt nach Brasilien geht oder nach Südamerika oder nach China oder Indien. Röhren, die sie im Gestein gefunden haben, die angeblich Millionen Jahre alt sein sollen. Und doch sind sie an diesen Stätten vergraben. Oder Instrumente wie dieses, ein 2000 Jahre alter Mechanismus, der dazu benutzt wurde, die Position der Sonne, des Mondes, der Sterne zu bestimmen, wurde gefunden. Viele, viele interessante Teile. Hier ist eine Metallsäule aus Eisen, die keinen Rost aufweist. Das ist eine Technologie, die wir heutzutage nicht einmal nachmachen können.
Copy in the times that we live in.
Ein Schwert, das in Deutschland ausgestellt wird, dessen Stahl ebenfalls von so hoher Qualität ist, dass man sich nicht vorstellen kann, wie das zur damaligen Zeit hergestellt wurde. Dann gibt es noch mehr Interessantes. Dabei betreten wir kontrovers diskutierte Bereiche. Das hier sind Hieroglyphen. Und die Leute fragen sich, was wird hier dargestellt? Was ist das? Es sieht aus wie ein Helikopter. Und was ist das hier? Und natürlich sagen sie, nein, das ist kein Helikopter. Das hier sieht aus wie ein Transportflugzeug. Sie haben sogar Modelle dieser Dinge gefunden. Und sie sagen, nein, nein, das ist etwas anderes. Das sieht nur so aus. Denn die Menschheit kann sich das nicht vorstellen. Da hat man zum Beispiel das zum Vergleich ein anderes.
And submarine
und U-Boote.
Interesting.
And aeroplane. Interessante Flugzeuge and models und Modelle wie dieses.
Now, what is
eines ist doch interessant.
I'm not gonna go
ich möchte mich darin nicht vertiefen, sondern nur sagen, wir müssen die Welt mit anderen Augen betrachten. Wenn man sich diese verheimlichte Archäologie ansieht und was wirklich in der Vergangenheit geschah, ist das Bild, das einem vermittelt wird, schon sehr schief.
Ja, die ganze Erziehung, die sie auf der Welt praktizieren.
Genau. Warum sandte Adolf Hitler zu Beginn des Krieges das größte archäologische Team in der Geschichte nach Ägypten? Warum sandte er Rommel mit seiner Armee nach Ägypten, um Ägypten sicherzustellen? Und er fing mit diesen Ausgrabungen an. Er war natürlich ein Okkultist und er besaß okkulte Informationen. Er suchte nach Technologien. Wir wissen bis heute nicht, was er fand. Wir wissen nicht, was in den geheimen Laboren geschieht, an denen all diese deutschen Wissenschaftler, die aus dieser Kriegssituation kamen, beschäftigt wurden. Ob es in Russland oder den Vereinigten Staaten war, spielt keine Rolle. Wo fanden sie all diese Technologien, die plötzlich aufkamen und zu der Zeit führten, in der wir jetzt leben?
Auf einen Schlag.
Ja, ganz plötzlich. Wie war es möglich, dass die deutsche Armee damals ein GPS-System entwickeln konnte, das so akkurat war, bevor es noch Satelliten gab? Wenn man über all diese Dinge nachdenkt, fragt man sich schon, ob uns da nicht etwas vorgemacht wurde. Okay, aber wir wollen nicht spekulieren. Wir wollen keine Verschwörungstheorien aushecken. Tatsache ist jedoch, dass es genug Beweise dafür gibt. Wenn man sie sehen will, dass die Technologie, die es in der Vergangenheit gab, oftmals so fortschrittlich war, dass sie bis zum heutigen Tag nicht verstehen konnten. Wie vorsintflutliche Welt ausgesehen hat, werden wir nie wissen. Wo ist diese vorsintflutliche Welt? Warum finden wir nicht mehr von diesen Dingen, wenn es eine Kultur vor der Flut gab, die Millionen Menschen umfasste, wahrscheinlich mehr, als wir heute haben.
Ja, Milliarden.
Und sie lebten in großen Städten. Wo sind diese Städte? Wir haben heute einige Städte. Auf den Osterinseln, unter dem Ozean. Und man kann dort tauchen gehen und Technologien sehen, die einen nur so staunen lassen. Wie haben sie das alles bewegt? Aber das ist erst nachsintflutlich. Wie war es dann vor der Flut? Höchstwahrscheinlich ist diese ganze Zivilisation heute unter dem Ozean begraben. Und wo der Beweis für die Flut am größten ist, dort lebt die Menschheit. Die größten Canyons, die man heute auf der Welt findet, sind nicht im Grand Canyon, sondern Canyons, die viermal größer sind, liegen unter dem Pazifik. Das bedeutet, dass es ein Flutereignis ist. Unter dem Ozean begraben liegen diese Städte. Daher hat man Legenden wie Atlantis, dass die alte Zivilisation im Meer versank. Doch deren Technologie? Nun, die Dämonen kennen diese Technologie. Und jetzt, am Ende der Zeit, entdecken wir einiges davon wieder. Aber Salomon sagte,
es gibt nichts Neues unter der Sonne.
Nein, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Wir denken, wir sind die Krone, der Höhepunkt, doch wir sind nichts. Und das ist, wozu die gefallene Menschheit imstande war. Darum geht es. Vergesst die Verschwörungstheorien und das alles. Ob das jetzt hundertprozentig stimmt oder etwas anderes, wenn die gefallene Menschheit dazu fähig ist, was kann dann eine ungefallene Menschheit tun? Also, gehen wir zurück zu unserer Bibel und was wir daraus zusammentragen können. Und natürlich aus dem Geist der Weissagung. Wir lesen hier aus Christus kommt bald. Als Adam aus der Hand seines Schöpfers hervorging, war er von stattlicher, harmonischer Gestalt. Er war mehr als doppelt so groß wie heute lebende Menschen. Alles an ihm war wohlgestaltet. Seine Gesichtszüge waren vollkommen und schön. Die Leute sagen, nun, das ist Spekulation. Nein, das steht im Geist der Weissagung und es wird durch die Bibel unterstützt. Denn die Bibel beschreibt, wie einige dieser Menschen nach der Flut waren. Sie beschreibt die Größe ihrer Betten,
genau,
die mehr als doppelt so groß wie heute waren. Also, das stimmt.
Ja, auch die Riesen, die auf der Erde lebten.
Völlig richtig.
Dann muss man auch erkennen, dass Gott Adam ja auch vollkommen schuf. Er bildete ihn eigenhändig.
Wenn wir in diesem Gebäude aufstehen, hat es eine Deckenhöhe von 3 Metern. Adam hätte zu diesem Platz hinkriechen müssen, nicht wahr? Wie sahen also die Tempel oder die Gebäude, die sie bauten, aus? Sie müssen ja riesig gewesen sein. Und genau das finden wir. Seine Gesichtsfarbe war weder weiß noch fahl, sondern rötlich. Glühend vor Gesundheit. Eva war nicht ganz so groß wie Adam. Ihr Kopf reichte etwas über seine Schultern. Auch sie war edel, vollkommen ebenmäßig und sehr schön. Es ist interessant, dass Schönheit durch Symmetrie entsteht. Je symmetrischer ein Gesicht ist, mit einem Spiegel kann man das sehen, wie unterschiedlich Gesichtshälften heute sind. Sie sind nicht völlig perfekt. Je größer die Symmetrie ist, desto schöner empfinden wir es. Das ist ein wissenschaftliches Ergebnis. Sie waren sehr schön. Sie waren riesig und sehr stark. Sie konnten Dinge tun, von denen wir nur träumen können. Und die dahingehenden Jahre der Ewigkeit werden ihnen reichere und immer herrlichere Offenbarungen Gottes und Christi bringen. Mit wachsender Erkenntnis wird auch die Liebe, Ehrfurcht und Glückseligkeit zunehmen. Je mehr die Menschen von Gott lernen, desto größer wird ihre Bewunderung seines Wesens sein. Wir haben hier 2 Gesichtspunkte. Einmal großes technologisches Wissen, also Möglichkeiten, von denen wir nicht einmal träumen können. Und dann die Tiefgründigkeit des göttlichen Charakters. Diesen Charakter zu studieren, wer dieser Gott ist, der anders als alle anderen Götter dieser Erde bereit war, für uns zu sterben, während wir noch Sünder waren. Einfach unfassbar. Der Nachsicht hat mit unseren Kämpfen. Wie sieht es mit dem Leben in der Gemeinschaft aus? Dort werden wir erkennen, gleich wie wir erkannt sind. Dort werden sich die Liebe und Zuneigung, die Gott uns ins Herz gepflanzt hat, aufs Wahrste und Schönste bestätigen. Der reine Umgang mit heiligen Wesen, das harmonische, gesellige Leben mit den glücklichen Engeln und mit den Gläubigen aller Zeit. Die heilige Gemeinschaft, die die ganze Familie im Himmel und auf Erden miteinander verbinden wird. All das gehört zu den Erlebnissen der künftigen Welt. Mir würde es gefallen, mit Paulus zusammenzusitzen und zu plaudern. Und wie ist es mit dir?
Ja, doch, es gibt eine Menge Leute, mit denen ich gerne ins Gespräch kommen würde.
Wir werden interessante Gespräche haben. Eines steht unbedingt auf meiner Liste: Luther. Ich möchte mit Luther reden. Und mit einigen vor der Flut möchte ich auch gerne reden. Wahrscheinlich werde ich Genickstarre bekommen, weil ich im Gespräch mit ihnen immer so nach oben sehen muss. Es wird eine Weile dauern, bis wir ausgewachsen sind, denn wir werden an Größe zunehmen, bis wir unser ganzes Potenzial ausgeschöpft haben.
Bei mir wird es eine Weile dauern, bis ich so groß sein werde.
Dein Haar wird auch wieder kommen. Du wirst eine Mähne haben. Erinnerst du dich an Absalom?
Oh ja.
3,6 Kilo bei einem Haarschnitt, abzüglich 3,1 Milligramm.
Ich habe noch weniger.
Aber es wird wiederkommen. Psalm 29, Vers 9. Die Stimme des Herrn bringt die Hirschkuh zum Kreisen, macht Wälder kahl. Und in seinem Palast ruft alles Ehre. Das ist keine Arroganz Gottes. Man wird einfach so erstaunt sein, dass man nur noch wow sagen kann. Meinst du nicht?
Ich kann es kaum erwarten.
Jemand sagte mir einmal, ich dürfe das Wort wow nicht verwenden.
Okay.
Sie sagten, das kommt aus dem Okkulten. Also sagte ich, okay, dann werde ich es ab jetzt nur noch rückwärts sprechen. Womit werden wir uns beschäftigen? Auf der neu geschaffenen Erde werden die Erlösten den Beschäftigungen und Freuden nachgehen, die Adam und Eva am Anfang beglückt hatten. Sie werden ein Dasein wie in Erden führen, ein Leben in Garten und Feld. Sie werden Häuser bauen und bewohnen, sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne, und nicht pflanzen, was ein anderer esse. Denn die Tage meines Volkes werden sein wie die Tage eines Baumes, und ihre Händewerk werden meinen Auserwählten genießen. Das ist eine Ewigkeit. Dort werden sich alle Kräfte entfalten. Jede Fähigkeit wird zunehmen. Man wird die größten Unternehmungen durchführen, die erhabenste Sehnsüchte stillen und höchstes Streben verwirklichen. Ohne Selbstsucht.
Wenn man das liest, kann man vielleicht verstehen, dass man dies alles nicht hier auf Erden erreichen muss.
Nein.
An diesem elenden Ort, an dem wir uns befinden,
wo Wind und Stürme es einfach fortblasen. Aber wenn man in diese Aufzählungen noch Selbstlosigkeit hineingibt, ohne die Ambitionen, jeden anderen zu überholen, sondern einfach das Wissen, das man erlangen kann und die Freude daran, einfach unvorstellbar. Warum sollte man hierbleiben wollen, wenn man dorthin kann? Und immer noch werden neue Gipfel zu erklimmen, neue Wunder zu bestaunen, neue Wahrheiten zu erfassen sein. Neue Ziele werden die Kräfte des Körpers, des Geistes und der Seele herausfordern. Ihr könnt über diese Liebe ein Menschenalter nachdenken. Das ist der Höhepunkt, Gott kennenzulernen. Sogar Einstein sagte, er möchte Gottes Angesicht sehen. Ich möchte Gottes Denkweise sehen. Ich möchte Gottes Charakter sehen. Ich möchte in seine Augen sehen. Ich möchte dieses Mitgefühl sehen, das er hatte, als er die Kranken heilte. Ich möchte es selbst sehen. Und ihr werdet doch niemals die Längen und Breite, die Höhe und Tiefe der Liebe Gottes völlig verstehen, die den Sohn dahingab, damit er für die Welt sterbe. Auch selbst die Ewigkeit kann sie nie ganz erschließen. Aber wenn wir in der Bibel forschen und über das Leben Christi und den Erlösungsplan nachdenken, werden wir diese behutsamen Gegenstände unserem Verständnis immer klarer werden. Wir werden den Segen haben, den Paulus für die Gemeinde in Ephesus ersehnte, als er betete, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, welches reiches und herrliches Erbe er für die Heiligen bereithält und wie überwältigend groß die Kraft ist, die sich als Wirkung seiner Macht und Stärke an uns, den Glaubenden, zeigt. Ich weiß nicht, ob dir das schon einmal passiert ist, aber jedes Mal, wenn ich dieses Buch hier, diese Bibel hier lese, lese ich ein neues Buch.
Ja, das ist mir definitiv schon passiert.
Ja, kennst du das?
Das passiert mir andauernd.
Das ist das einzige Buch, das ich kenne, das jedes Mal, wenn ich es lese, neu für mich ist. Denn jedes Mal, wenn ich daran lese, entdecke ich wieder etwas, das ich nicht einmal wage, zuvor darin gesehen habe. Ich frage mich dann manchmal, warum hast du das nicht gesehen? Und das nächste Mal siehst du wieder Dinge, bei denen du dich fragst, warum habe ich das nicht gesehen?
Ja, manchmal wundert man sich, steht das schon immer da? Ich habe das noch nie gesehen.
Genau so. Wenn man Menschen Bibelstunden gibt und sie glauben, es steht anders da und man konfrontiert sie mit einem Vers in der Bibel und es zertrümmert ihr ganzes Weltbild. Andere sagen, nein, das kann ich nicht annehmen. Lieber glaube ich, was mir mein Pastor sagt. Aber ich möchte wissen, was wirklich in diesem Buch steht. Denn wir kratzen gerade mal an der Oberfläche. Hebräer 10, Abvers 35. So werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Denn noch eine kleine ganze Weile, dann wird der kommen soll und wird nicht auf sich warten lassen. Ich möchte mich gerne wiederholen. Gleitet nicht den rutschigen Abgang des Spiritismus hinunter. Das hier ist eine Realität. Das hat Substanz. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Doch wenn er feige zurückweicht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Jesaja Kapitel 35, Vers 10 sagt, und die Erlösten des Herrn werden zurückkehren und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihr Haupt sein, Wonne und Freude werden sie erlangen, aber Kummer und Seufzen werden entfliehen. Schau nicht auf diese Welt. Sei in einer anderen Welt. Sonst wirst du verrückt.
Ja, und depressiv.
Wie viele Menschen begehen Selbstmord? Die Selbstmordrate ist dieses Jahr sprunghaft angestiegen wegen der ganzen Depressionen, wegen all dem, was der Menschheit aufgetischt wird.
Ja, lieber setzt man doch seine Hoffnung auf das hier als auf irgendeine irdische Erlöserfigur, die versucht, es hier ein bisschen besser zu machen.
Ganz genau. Wenn du in einem Krieg bist und in einem Graben kämpfst und schon am Verzweifeln bist, und dich die Nachricht erreicht, dass du morgen früh frei sein wirst und zu deiner Frau, deinen Kindern und denen, denen du liebst, zurück kannst, wirst du dich dann noch umbringen? Oder wirst du noch einen Tag durchhalten? Ja, halte durch. Jesaja 51, Vers 3. Denn der Herr tröstet Zion, er tröstet alle ihre Trümmer und macht ihre Wüsten wie Eden und ihre Steppe wie den Garten des Herrn. Freude und Wonne, Danklied und Lobgesang wird darin gefunden werden. Du wirst singen! Meine Frau wird sich so freuen. Sie liebt Gesang. Du auch, oder? Und du hast so eine kräftige Stimme. So ein schmächtiger Kerl und diese Stimme.
Eine kleine Flasche mit viel Gift.
Und dann haben wir hier diese Verheißung. Und sie singen beim Reigen. Alle meine Quellen sind in dir. Das heißt, alles, was man hat, um das Beste hervorzubringen. Sind wir mal ehrlich, einiges, was man heute so als Musik hört, macht schon depressiv, nicht wahr? Und es ist immer das Gleiche, immer mit diesem Einheitsbeat. Immer wenn ich das Radio anmache, höre ich
Mein Vater sagte immer, wenn wir eine Party oder so etwas hatten, das ist immer das Gleiche. Nein, du musst zuhören, das ist so. Aber er sagt das alles duf, duf, duf. Und jetzt gebe ich ihm recht.
Das stimmt ja auch. Dann machen sie noch einen Text dazu. Irgendwann gehen ihnen dann die Worte aus und es wird so lachhaft. Man fragt sich schon, wo dieser Hauch von Shakespeare geblieben ist. Jesaja Kapitel 24, Vers 14. Sie erheben ihre Stimme und rühmen und jauchzen vom Meer her über die Herrlichkeit des Herrn. Ich denke, unsere krächzenden Stimmen, also zumindest meine, wird auch einstimmig. Ich dachte immer, Gabriel wird mir sagen, du kannst die Triangel spielen. Aber sing bloß nicht.
Ich habe dich schon gehört, so schlimm ist es auch nicht.
Judas 24 sagt, dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft jetzt und in alle Ewigkeit.
Amen.
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 My brother,
mein Bruder, es geht nach Hause. Eine kleine Weile nur noch. Bleib dran. Und wir werden Dinge erleben, die kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat.
Ich kann es kaum erwarten.
Komm, wir beten. Himmlischer Vater, danke für diese Verheißung des Himmels. Danke für einen Ort ohne Schmerz. Danke für einen Ort, an dem Wissen, Weisheit und Verständnis für alle Ewigkeit wachsen dürfen. Danke für die Gegenwart des Lammes, das geschlachtet war und das das ganze Universum in fortwährender Harmonie regieren wird. Dank sei dir dafür und hilf uns, dass wir die Realität dieser Dinge annehmen können und sie nicht vergeistigen. Mögen die Herzen der Zuhörer gestärkt und unsere Gedanken himmelwärts gehoben werden. Das ist mein Gebet in Jesu Namen. Amen.
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 Amen.